Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen uns allen. Wir wollen uns heute über ganz besondere Gespräche unterhalten, nämlich über Gespräche mit den Eltern in deren letztem Lebensabschnitt, also Gespräche vor dem Sterben. 0800 2254 2254, das ist unsere kostenlose Telefonnummer. Da können Sie sich beteiligen. Ich bin da sehr gespannt auf Ihre Erfahrungen, Ihre Erzählungen. Gerade meine Generation, also die Boomer-Generation, nimmt ja in diesen Jahren oder hat genommen Abschied von ihren Eltern. Eltern, die oft noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und wenn da Mut da ist, miteinander über Erfahrungen, über Erlebnisse, über Ängste oder vielleicht auch bisher Verschwiegenes zu sprechen, dann kann der Abschied leichter werden. Das ist jedenfalls die Erfahrung meiner beiden Gäste. Und das ist zum einen der Journalistenkollege und Autor Jürgen Wiebicke. Er hat über seine Gespräche mit seiner Mutter an ihrem Lebensende ein Buch geschrieben. Und es ist auf der anderen Seite der Pädagoge und Therapeut Udo Behr. Der hat viele Menschen erlebt, denen diese Gespräche mit den Eltern geholfen haben, auf dem eigenen Weg, also mit sich selber besser zurechtzukommen. Wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende, das ist also heute unser Thema. Und was Ihre Gedanken dazu sind, das möchte ich wissen. Haben Sie das Bedürfnis, Ihre Eltern, vielleicht Ihre Großeltern, doch noch durch Gespräche besser kennenzulernen? Gibt es etwas, was bisher vielleicht im Raum stand in der Familie, was aber nie ausgesprochen wurde? Haben Sie versucht zu sprechen? Können Sie von eigenen Erfahrungen berichten? Oder vielleicht auf der anderen Seite, sind Sie alt und würden gerne mal gefragt werden? Wie beginne ich eigentlich so ein Gespräch? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Alles das unsere Themen heute. Unter der 0800 2254 2254 können Sie sich beteiligen oder Sie schreiben uns eine E-Mail gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Jürgen Wiebicke ist einer meiner Gäste. Online sind wir jedenfalls verbunden mit Köln. Er hat diese Erfahrung und er hat sie aufgeschrieben und er wird heute davon erzählen. Schönen guten Morgen, Herr Wiebicke.
Morgen, Frau Heise.
Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind Journalist, Sie sind Moderator, ich würde mal sagen mit Spezialgebiet Philosophie beim WDR und beim Deutschlandfunk. Sie sind Autor verschiedener Bücher. In Ihrem aktuellen Buch, das heißt 7 Heringe, da geht es genau um diese letzten Gespräche mit Ihrer Mutter. Herr Wiebicke, ich habe eben Angst, Unwohlsein davor genannt oder benannt. Sie schreiben aber tatsächlich von einer Erleichterung durch diese Gespräche. Erleichterung für wen denn? Für Sie oder für Ihre Mutter?
Für uns beide. Denn worum es mir ging, ist eine Ermutigung zu zeigen, dass ausgerechnet das, was auf der Seele lastet, und zwar im Falle meiner Mutter oder auch meines Vaters, sehr, sehr lange gelastet hat. Das sind ja frühe Traumatisierungen durch das, was im Krieg und auch danach geschehen ist, dass das Harte auf einmal weich wird, wenn es angesprochen wird. Und es gibt noch einen zweiten Punkt dazu. Wir kommen ja nicht durch unser langes Leben ohne bestimmte schwarze Schatten. Jeder hat so seine Geheimnisse. Kein Leben läuft fehlerfrei. Und ich glaube schon, dass es einen Grundimpuls in Menschen gibt, jedenfalls in vielen Menschen, nochmal ein bisschen aufzuräumen, solange das geht, und vielleicht auch verstanden zu werden in dem Leben, was man geführt hat. Und das Tolle jetzt in meinem Fall, deswegen ist das ein Wechselverhältnis zwischen Zweien, die sich im Gespräch beide verändern. Wenn ich von meiner Mutter etwas erfahre und deren Leben besser verstehe, dann erfahre ich natürlich auch sehr, sehr viel über mich.
Ja.
Ich nenne das für mich die Archäologie meines Lebens.
Inwiefern? Was haben Sie erfahren durch Geschichten, die Ihre Mutter dann erzählt hat?
Ich sage jetzt mal das Dunkle. Ich habe erfahren, inwiefern das, was sie sehr stark geprägt hat, nämlich die Nazi-Pädagogik der Härte, sitzt gerade, beim Essen wird nicht geredet, ganz viele kleine Dinge des Alltags, die aber sehr prägend sind, wenn man klein ist und aufwächst, dass man so etwas in sich hat und dass man sogar aufpassen muss, dass man manches von dem, was im Unbewussten so wabert, dann nicht wiederum als Flaschenpost an die eigenen Kinder weitergibt. Also ich glaube, dass das sehr wichtig ist, zu versuchen, diesen Schlüssel in die Hand zu bekommen. Was hat mich früh geprägt? Und was davon will ich eigentlich weitergeben? Oder wie kann ich mich auch gut davon lösen?
Ja.
Also es hat auch was eben mit Selbstbestimmung zu tun, Aufschluss zu bekommen über das, was man sich,
naja, wie Sie,
weil man seine Eltern sich nicht aussuchen kann, eben auch nicht aussuchen kann.
Naja, und wie Sie gesagt haben, den Schlüssel in die Hand zu kriegen.
Ja.
Und damit sind wir, glaube ich, beim zweiten Gast. Das ist Udo Behr. Er ist Diplompädagoge und Therapeut, unter anderem in der Leitung des Instituts für Gerontopsychiatrie, zusammen mit seiner Frau Gabriele Frick-Behr. Und mit ihr hat er auch verschiedene Sachbücher und Ratgeber geschrieben über Traumata, über deren Verarbeitung, aber eben auch, und das fasst uns schon so ein bisschen an, über deren Weitergabe an nächste Generationen. Und eins der Bücher heißt Kriegserbe in der Seele. Guten Tag, Herr Behr.
Einen schönen guten Tag.
Herr Wiebeke hat es gerade angesprochen. Warum kann mir das Wissen um Erlebtes meiner Eltern oder vielleicht sogar Großeltern, wieso kann mir das helfen?
Weil ich mich dann besser verstehe und weil ich vielleicht, wie es eben gesagt wurde, einige Schatten in meinem Leben beleuchten kann. Also wir haben festgestellt, dass viele Kinder der Kriegsgeneration oder der von Eltern, die traumatisiert worden sind, gerade durch das Schweigen der Eltern, deren viele Gefühle übernommen haben. Ängste ohne Hintergrund, ohne zu wissen warum, Schuldgefühle ohne zu wissen warum, Maßlosigkeit, Unsicherheit, Leistungsdruck, ohne zu wissen, warum. Und durch Gespräche mit den Eltern und der Beschäftigung mit dem Thema, soweit das möglich ist, kann man da etwas ändern.
Ohne zu wissen, warum war jetzt das meiste, was Sie gesagt haben, weil das eben so in mir drin ist und ich das eigentlich auch gar nicht so richtig hinterfragt habe.
Ja, wir sind zu dem Thema gekommen, einmal aus dem Interesse, um unsere eigenen Schatten nicht an unsere Kinder und Enkel weiterzugeben, aber weil wir auch in den Therapien oft gemerkt haben, dass Menschen Folgen von Traumata leben und darunter leiden, ohne ein Trauma erlebt zu haben. So, und dann haben wir gefragt, was waren denn mit deinen Eltern? Und dann kam da einiges raus, und weil die dann recherchiert haben, gefragt haben, geredet haben, und dann wurde es oft sehr massiv deutlich, wie nicht das Trauma, das wusste man oft gar nicht, aber die Folgen des Traumas, die Angst, die Schuldgefühle, die Verunsicherung und so weiter, dass das über die nächste Generation weitergeführt wurde und übernommen wurde.
Da merkt man ja jetzt schon, was das für harte Gespräche sind, auch wenn Sie, Herr Wiebeke, sagen, das war eine Erleichterung am Ende letztlich. Aber ich frage mich, wann fange ich eigentlich so ein Gespräch an? Sind Sie, Herr Wiebeke, irgendwann zu Ihrer Mutter gegangen und haben gesagt, ich möchte wissen, was du als Kind erlebt hast?
Nein, so war es nicht. Und ich höre nicht auf, über diese Frage nachzudenken. Wie fängt sowas eigentlich an? Und wenn ich jetzt eine Lesung veranstalte und Menschen habe in einer ähnlichen Lebenssituation, dann steckt hinter dieser Frage, wieso hat das bei Ihnen eigentlich geklappt? Die Reue, dass man es selber nicht hingekriegt hat und dass es zu spät ist, weil die Eltern tot sind. Also es ist sozusagen die Suche nach dem goldenen Wort, was dann auf einmal die Seele aufschließt. So war es aber nicht. Sondern bei meiner Mutter war es so, dass es eine Diagnose gab und dadurch bei mir eben auch ein Bewusstsein dafür, dass die Zeit knapp wird. Und dann habe ich aber zum Glück sehr früh bemerkt, dass auf einmal sich die Tonlage in ihren Schilderungen verändert hat. Sie hat natürlich auch in den vielen Jahrzehnten vorher immer über Krieg gesprochen, aber das waren so gut abgehangene, ja, ich würde fast sagen Abenteuer- oder Rittergeschichten, von bestandenen Bewährungen. Aber jetzt war die veränderte Tonlage bestand darin, dass ich gemerkt habe, da ist eine existenzielle Wucht dahinter. Und jetzt kommt wirklich das zum Tragen, was sie versucht hat, ein Leben lang wegzuschieben und was übrigens ihre Nächte zum Albtraum gemacht hat, weil sie über Jahrzehnte nachts geschrien hat. Und dass sie auf einmal darüber sprechen konnte, ja. Das ist wirklich hart, sowas anzuhören. Wenn die eigene Mutter sagt, ich habe nachts immer geschrien und ich mache es heute manchmal noch, dann verändert es sich aber in dem Moment, wo es ausgesprochen ist. Und das ist das Verrückte. Also das, sie hatten angefangen mit der Sorge dafür, dass man irgendwie eine Box aufmacht, wo lauter Gespenster rauskommen. Meine Erfahrung ist das Gegenteil. Also indem das Gespenst sichtbar wird, verflüchtigt es sich auch wieder. Und immer, wenn ich mit meiner Mutter in dieser Zeit auseinandergegangen bin, hat sie gestrahlt und es ging ihr gut.
Erfahrungen von meinem Gast Jürgen Wiebicke und Erläuterungen von Udo Bär hier im Studio in unserer Sendung, wo wir uns darüber unterhalten, wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende. Und die 0800 2254 2254, die hat Silvia Schöhl gewählt. Frau Schöhl, schönen guten Morgen.
Ja, hallo.
Sie haben Erfahrungen mit diesem Thema, Gespräche am Lebensende, oder wollen Sie haben?
Ich bin ja selber schon 66, aber meine Mutter lebt noch, aber die liegt in einem Pflegeheim in der Stadt, wo ich geboren bin. Ich kenne meine Mutter aber nicht. Mhm. Und vor ein paar Jahren begonnen daran zu denken, dass ich mich mit ihr eigentlich nie ausgesprochen habe, sie nicht kenne. Ich habe sie nicht kennengelernt. Ich habe sie zwei, dreimal gesehen, ganz kurz, im Laufe der Jahre mal zwischendurch. Aber das war es auch. Ich habe sie selber eigentlich gar nicht gesprochen. Und nun finde ich, dass sie mit mir einen Scherbenhaufen hinterlassen hat. Ja. Und ich bin dabei, seit ein paar Jahren diesen Scherben zusammenzusuchen, um zu sehen, was der Sinn eigentlich meines Daseins zum Beispiel ist oder so.
Frau Schöll, darf ich ganz kurz dazwischen fragen? Wenn Sie sagen, Sie kennen Ihre Mutter nicht, meinen Sie das ganz wortwörtlich? Sie sind bei anderen Eltern oder nicht bei ihr aufgewachsen?
Ich bin wieder groß geworden. Mhm,
Und Sie wissen aber, Ihre Mutter lebt noch und lebt im Pflegeheim, und Sie würden gerne.
Ja, die ich noch habe, die ab und zu bei ihr waren, jetzt auch nicht mehr hingehen. Die leben noch in der Stadt, in der ich geboren bin, bei ihr. Aber die gehen jetzt auch nicht mehr hin, weil sie selber nicht mehr können. Und die haben mir ab und zu erzählt. Aber sie erzählen mir auch nichts über unsere Mutter selber. Mhm. Ich bin immer so fetzenweise, kann ich mir so zusammen suchen, nach ein bisschen erzählen und die rausgezogen haben aus ihnen, aber ich krieg nichts von ihnen.
Würden Sie denn gerne noch mal Kontakt zu Ihrer Mutter aufnehmen?
Kann ich nicht, ja, ich würde, aber ich denke sogar, also sie liegt nur noch im Bett, sie sagt nichts mehr, sie wird gefüttert und sie liegt nur noch, sie ist dement und ja, seit zwei Operationen, die sie dann hatte, und die zwei Narkosen, die sie hatte, hat die Demenz so gefördert, dass sie jetzt nur noch liegt, ja. Also sie steht nicht mehr auf, es ist, weiß ich nicht, es ist traurig, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil ich bin jetzt selber 66 und...
Frau Schöll, vielleicht können wir diese Gedanken mal an Herrn Bär weitergeben, wenn so ein Gespräch nicht mehr möglich zu sein scheint, Herr Bär.
Ja, ich möchte den Rat geben, wenn Sie das Bedürfnis haben, Kontakt mit Ihrer Mutter aufzunehmen, dann machen Sie das. Es gibt kein anderes Kriterium, es gibt keinen guten Zeitpunkt oder wie auch immer. Wenn Sie das Bedürfnis haben, dann gehen Sie dem nach. Das andere ist, ja, Sie können nicht reden. Die Mutter kann nicht mehr reden. Aber wir kommunizieren auch über Augen, über die Hand, die wir halten können, über eine Berührung, über eine Atmosphäre, die entsteht, wenn man neben dem Bett sitzt. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht so viel, als wenn man sich stundenlang unterhalten kann, aber das ist trotzdem viel. Und wenn Sie so lange keinen Kontakt mit ihrer Mutter hatten, dann kann ein Moment, wo sie ihre Hand halten, wo sie ihr in die Augen schauen, ganz, ganz wesentlich sein. Vielleicht auch für den Frieden für ihre Mutter, aber auch vor allen Dingen für ihren Frieden.
Frau Schöll, versuchen Sie es vielleicht.
Ja, das wird so nicht gehen, aber vielen Dank.
Ich danke für den Anruf und dass Sie auch jetzt gleich am Anfang ein Thema angesprochen haben, nämlich das Gefühl, vielleicht ist es dann auch schon zu spät für Gespräche. Ja, genau, das ist ja ein hartes Thema. Frau Schöll, danke schön für Ihren Anruf.
Danke auch.
Ich habe am Telefon Till Harreis. Herr Harreis, schönen guten Tag.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Erfahrungen, ist es Ihnen gelungen oder versuchen Sie, ein Gespräch mit Ihren Eltern zu führen?
Ja, mir ist es gelungen. Und ich muss sagen, Gott sei Dank. Ich kann das, was meine Vorredner gesagt haben, nur zu 100% unterschreiben, wie wichtig das ist. Und bin weit entfernt davon, der Dame, die gerade eben angerufen hat, einen Rat zu geben. Aber ich kann nur sagen, wie wichtig es für mich war. Für meine Mutter weiß ich gar nicht, kann ich nicht beurteilen, weil sie wirklich tags drauf gestorben ist. Aber auch wenn sie nicht mehr kommunizieren könnte, bei meinem Vater ist das jetzt so der Fall. Er lebt noch, aber er ist eben auch dement. Und da steht mir das im Prinzip noch bevor. Also jetzt will ich bei meiner Mutter bleiben. Wir hatten ein schwieriges Verhältnis, um es mal so zu sagen. Und ich war oder ich habe wirklich in den letzten 2-3 Tagen die Gelegenheit haben dürfen, das anzusprechen. Und es war mir ein Bedürfnis, das anzusprechen. Und
Sie haben über die Schwierigkeiten gesprochen. Genau. Wir haben über Schwierigkeiten zwischeneinander.
Mhm. Genau, genau. Und das war ein sehr persönliches Gespräch. Und ich kann nur sagen, für mich habe ich sie dann wirklich in Frieden gehen lassen können. Mhm. Und ich glaube, wenn das nicht stattgefunden hätte, hätte ich vielleicht, wie der Psychologe bei Ihnen gerade auch gesagt hatte, das eine oder andere mitgenommen, was jetzt ausgesprochen war und draußen ist und gut ist und friedlich ist. Bei meinem Vater, wie gesagt, also er lebt noch, aber da habe ich leider Gottes die gleiche Situation wie die Dame, die gerade angerufen hat, denn er ist dement. Mhm. Und das erinnert mich nur, aber ich hatte vor langer Zeit The Living Years von Michael The Mechanics gehört und das ist genau das Thema. Mike Rutherford hatte ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater und er hat den Song geschrieben und da geht es eben noch zu Lebzeiten in The Living Years anzusprechen, auszusprechen, Frieden zu machen. Und ich kann das nur so absolut unterschreiben, was Ihre beiden Studiogäste gesagt haben, machen, für einen selber auch machen. Das Gegenüber wird bestimmt auch davon profitieren. Und dass man, was auch immer vorgefallen ist oder was man auch immer ansprechen möchte, dass man das nicht mit sich rumträgt. Und im schlimmsten Fall, wie es Ihr Psychologe gerade eben gesagt hat, vielleicht sogar an die eigenen Kinder weitergegeben wird.
Ja. Ja. Herr Harreis, danke für die Ermutigung zu solchen Gesprächen aus eigener Erfahrung. Das ist ja genau unser Thema. Wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende und wie können wir die führen? Danke, dass Sie hier angerufen haben.
Gerne.
Jürgen Wiebicke ist Journalistenkollege, Moderator und Buchautor. 7 Heringe, sein Buch. Da beschreiben Sie die Gespräche mit Ihrer Mutter, die eben nicht kurz vorm Tod, Sie haben eigentlich viele Wochen damit zugebracht. Ja. Das würde mich jetzt auch interessieren, dass Sie haben gesagt, mit dem Anfang, das war natürlich nicht so ein Nachmittag, wo Sie hingegangen sind. Aber wie richtet man sich ein, um wirklich mit dem, was man hört, auch fertig zu werden und die Person aufzufangen?
Ja, also ich würde eigentlich damit beginnen, dass man für sich selber verstehen muss, das ist ein Zeitfenster, was sich öffnet und dieses Fenster wird sich auch wieder schließen. Das heißt, wir können nicht zu einem x-beliebigen Moment sagen, wir reden jetzt mal über die intensivsten Dinge. So funktionieren wir ja im Alltag nicht. Und wenn ich dieses Zeitfenster nutzen möchte, dann heißt das von meiner Seite, ich brauche eine bestimmte Haltung. Ich brauche zum Beispiel Zeit. Ich darf nicht eilig sein. Ich brauche auch, das scheint mir wichtig zu sein, ich brauche eine Haltung, dass ich nicht bei allem, was gesagt wird, sofort werte. Sondern ich muss bereit sein, das erstmal für sich stehen zu lassen, damit ich die Eigenlogik verstehe, wie sie sich in ihrem Leben verstanden hat. Und bei meiner Mutter war es so, dass sie es sehr schön fand, dass ich sehr früh gesagt habe, du, stopp mal, Mama, ich würde das gerne aufschreiben.
Ach so, das hat sie nicht gestört?
Nein, das hat sie geliebt. Sie hat es geliebt, dass ich da saß mit meiner Kladde, dass ich Sachen aufgeschrieben habe.
Weil sie wichtig war plötzlich?
Ganz genau, weil sie das Gefühl hatte, gerade weibliches Leben im 20. Jahrhundert und das Leben von kleinen Leuten, das ist jetzt nicht so das, was die große Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber auf einmal hat sie gemerkt, ihr Leben wird von mir wichtig genommen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Kleinigkeit, die mir eigentlich erst hinterher klar geworden ist, warum das gut geklappt hat. Wir haben uns nicht gegenüber gesessen, sondern sie saß in ihrem Sessel und sie hat beim Reden meistens aus dem Fenster geschaut, auf die Misteln im Baum. Sie hat mich nicht gesehen. Ich saß so ein bisschen seitlich von ihr auf der Couch. Und hinterher habe ich gesagt, Mensch, das ist ja wie arrangiert. Ja. So, aber war es gar nicht, sondern es hat sich so ergeben, dass das einen guten Fluss bei ihr möglich gemacht hat.
Jemand, der vielleicht Gespräche so arrangiert, ist ja auch bei uns im Gespräch, Udo Bär, Diplompädagoge und Therapeut. Dieses man muss sich selber vorbereiten, so ein Gespräch zu führen, oder Herr Bär?
Ja, das ist, was eben gesagt wurde, entscheidend dafür ist die Haltung und die Offenheit und wirklich das Interesse, etwas von den Verwandten, von den Eltern zu verstehen zu wollen und sich dafür zu öffnen. Wenn man Sorge hat, dass das zu viel wird, ist es gut, wenn man selbst dafür sorgt, dass man danach mit jemand anderem darüber reden kann oder aufschreiben kann. Also auch ein Stück für sich sorgen, dass man auch wieder ein bisschen was los wird oder dass man einen Spaziergang machen kann, also irgendwie in Bewegung kommt. Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, den ich von vielen Leuten bekommen habe. So, und ansonsten, viele ältere Menschen sind zwiegespalten. Auf der einen Seite wollen sie darüber reden. Auf der einen Seite wollen sie wirklich sich entlasten und das teilen, was sie beschäftigt und bedrängt und worunter sie leiden. Und auf der anderen Seite haben sie da Sorge, die anderen zu sehr zu belasten und sie sind es nicht gewöhnt. Mhm. Also eher zu schweigen und das zu verbergen. Ich meine, wir kennen das ja auch als Jüngere oder Sie zumindest als jüngere Person, dass wir so manchmal was erzählen wollen und gleichzeitig Muffensausen davor haben. Also beides, so hin und her. Und so ist es auch oft so, wenn manchmal etwas verschwiegen wird oder blockiert wird im Gespräch. Das war jetzt bei meinem Kollegen nicht der Fall, aber bei manchen ist das so, dass wir dann auch beide Seiten ansprechen und sagen, wenn du darüber nicht erzählen möchtest, respektiere ich das und ich habe Interesse. Und in dem Augenblick, wo du es möchtest, bin ich da und rede gerne mit dir darüber.
Also auch noch so ein bisschen so ein Zeitfenster offen lassen. Also ja, nicht hier, jetzt ist die Gelegenheit und jetzt.
Ja, also so, das hat sich bewährt.
Ich würde auch sagen, es gibt immer wieder in Gesprächen, auch in guten Gesprächen, Weichenstellungen, wo beide Seiten überlegen können, fahren wir rechts oder fahren wir links rum. Es gab zum Beispiel eine Situation, da hat meine Mutter gesagt, du, nach dem, was wir gestern Nachmittag besprochen haben, konnte ich nachts überhaupt nicht schlafen. Mhm. Und dann war natürlich mein Impuls.
Schlechtes Gewissen?
Ja, ganz genau. Mhm. So können wir das nicht mehr machen. Wenn dir das den Schlaf raubt, dann tut dir das nicht gut. Aber sie hat gesagt, und das finde ich dann eben auch toll, dass sie da diese Autonomie gezeigt hat, nein, ich möchte das aber. Du musst das noch genauer verstehen. Und wir machen jetzt an dem Punkt weiter. Mhm. Also sie wollte dann auch. Und insofern hat sie mir dann in gewisser Weise die Lizenz gegeben, dann auch weiter in das vorzudringen, was ihr unglaublich schwer gefallen ist, zu äußern.
Also was ich jetzt schon mal mitnehme, ist, dass man genau diese Unsicherheiten eben auch in dem Gespräch anspricht. Mich interessieren die Erfahrungen, die Hörerinnen und Hörer gemacht haben, genau damit. Unter der 0800 2254 2254 hat Stefan angerufen, ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben Erfahrungen mit so einem Gespräch gemacht?
Ja, also Erfahrung in dem Sinne, meine Eltern haben beide als Kinder den Krieg mitgemacht und bei uns war es halt immer so, es durfte nichts Dramatisches besprochen werden oder es durften keine schlimmen Erinnerungen geweckt werden. Also das haben wir gespürt, das wurde nie ausgesprochen, aber das hat man gespürt, dass halt keine schlimmen Probleme angesprochen werden. Ich glaube, meine Eltern hatten da natürlich auch Angst vor oder haben es verdrängt. Es gibt ja dieses Buch Kriegsenkel, da finde ich in jeder Geschichte finde ich Parallelen zu dem, was ich dann erlebt habe.
Darf ich Sie fragen, welcher Jahrgang Sie sind?
69. Hm. Okay. Und es durfte halt sowas nie angesprochen werden. Es gab auch, als meine Mutter ist gestorben und dann lebte mein Vater noch und ich habe mich irgendwann dann mal bei einem Spaziergang auch, haben wir uns auf eine Bank gesetzt und ich habe mich dann dazu durchgerungen, meinen Vater zu fragen, ob er zufrieden ist mit seinem Leben, ob er was falsch gemacht hat, ob er was anders machen würde.
Super Frage. So,
ja, ist mir aber sehr schwer gefallen, aber mein Herz klopfte und ich habe gedacht, das machst du jetzt einfach mal, kann ja nicht so weitergehen. Und mein Vater hat mich dann angeguckt und ich habe gesehen, wie er überlegt und ich fing an zu arbeiten und er hat gesagt, ja, das ist nicht so einfach, das ist schwer und hinterher ist man immer schlauer. Es kam erstmal so Floskeln nur. Mhm. Er hat gesagt, wenn man alles vorher wüsste, würde man ja keine Fehler machen, aber das ist halt nicht so. Und dann hat er gesagt, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es bestimmt anders gemacht. Und zwar habe ich ja, als ich das Haus gebaut habe, die Heizung so angeschlossen mit einer Pumpe, mit einer Wasserpumpe, die immer läuft, damit immer sofort am Wasserhahn das warme Wasser ist und man nicht warten muss. Aber das ist ein hoher Energieverbrauch und das würde ich heutzutage anders machen.
Aha. Das war nicht und, das, was Sie jetzt erwartet hatten, ne?
Das hatte ich überhaupt nicht erwartet, aber das war das, wo sich mein Vater kurz überlegt hat, was habe ich falsch gemacht in meinem Leben. Jetzt kann man sagen, das ist ja super, wenn das das Einzige ist, was er bereut, ist ja toll. Aber auf der anderen Seite hat es mich auch ziemlich traurig gemacht, weil ich dachte, da ist ja gar kein Drankommen an das, was mir vorschwebt. Oder
was Sie sich vorstellen, Antworten. Was ja auch im Raum stand offenbar. Sie haben ja gesagt, dass es ein Schweigen in Ihrer Familie gab, ein unausgesprochenes Verbot, bestimmte Dinge anzusprechen.
Ja, und es fehlt einfach die Fähigkeit, nicht als Vorwurf jetzt gemeint, aber der hatte nicht die Möglichkeit für sich an andere Ebenen zu kommen oder an seine Gefühlswelt überhaupt zu kommen. Ich glaube, das war im Krieg, nach dem Krieg alles verboten. Man musste funktionieren, man musste dankbar sein, dass man überlebt hat und dass nicht das Schlimmste, nämlich der Tod, passiert ist. Und dann habe ich auch mal darüber gelesen, dass halt, wie eben schon angesprochen, ein Trauma vererbt wird. Und das merke ich halt mehr und mehr.
Was
Meine Mutter
Sie?
War nur ängstlich bei bestimmten Flugzeuggeräuschen, die eine ganz bestimmte Frequenz hatten, wurde die nervös. Das waren halt diese Bombergeräusche, die sie aus dem Krieg kannte. Und das ist so ein Dröhnen, was es heutzutage oder damals in den 70ern immer noch gab, was der ganz schlimme Ängste bei ihr ausgelöst hat. Und
Und das merken Sie an sich jetzt? Sie merken an sich, dass Sie auch so...
Ja, das jetzt speziell mit den Flugzeugen nicht, aber dass ich halt ängstlich bin, Sorge habe oder Angst habe, dass was Schlimmes passieren könnte, dass ich auf einmal eine schlimme Botschaft, Nachricht kriege. Also immer so, oh je, wer weiß, was alles passieren kann.
Auf Herr der Bär, anderen ist Seite das sowas? Herr Bär, ist das sowas?
Also ja, so? Also gerade wenn es so ein Tabu gibt, dass das Schlimmes nicht ausgesprochen werden soll, dann macht das ja die Kinder, wahrscheinlich sie auch, ich weiß es nicht. Also bei mir war es jedenfalls so, dann macht das uns das erstmal besonders neugierig. Weil wir Kinder erstmal oder alle Kinder wollen, dass es ihren Eltern gut geht. So, die übernehmen Verantwortung, die sie eigentlich gar nicht tragen können. Und wenn die merken, da ist ein Kummer, da ist ein Drama im Hintergrund, was ich nicht kenne, was ich nicht verstehe, dann geht meine Aufmerksamkeit dahin. Und gerade weil meine Aufmerksamkeit dahin geht, bekomme ich über Resonanzen, Spiegelneuronen und das Ganze, was man auch wissenschaftlich erklären kann, mit, was da passiert. Also den Kummer mit, das Leiden mit, das Tabu mit, das Verborgene mit. So, und dann weiß ich nicht, was da passiert ist, aber ich bekomme die Folgen mit, die Angst, die Unsicherheit, die Schuldgefühle, all das, was auch schon erwähnt worden ist. In dem Fall jetzt hier die Ängstlichkeit. So, ich bekomme das gerade ganz viel mit im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, ja, wo im Fernsehen Bilder sind von russischen Soldaten, von Panzern und so weiter. Das hat bei manchen Menschen, ruft das auch bei Jüngeren, massive Ängste hervor. Oder wenn da Leute interviewt werden, die Russisch oder Ukrainisch sprechen, hört sich für uns Deutsche so ähnlich an, dann ruft das solche Ängste hervor und die sind oft stärker, als es dem Anlass angemessen ist. Und das kommt, glaube ich, auch aus dieser Geschichte.
Darf ich noch mal an einem anderen Faden ziehen?
Ja, an einem kurzen, weil wir haben ganz viele Hörer.
Ja, ich finde das unglaublich interessant, dass er gesagt hat, er kommt nicht an seine Gefühlslage ran, der Vater. Und ich finde, wenn man sich selber klar macht...
Herr Stefan, das sagte der Hörer, dass Ihnen kam das so vor, dass Ihr
ganz
Vater...
Ganz genau, Stefan hat das gesagt. Ja. Und ich glaube, wenn man sich klar macht, dass diese Generation das nicht konnte und dass man das nicht als einen Vorwurf erhebt, dann kann man selber versuchen, gut, wie kann es denn gelingen, eine Sprache für Gefühle zu finden? Und unsere Eltern in dieser Kriegsgeneration, die wussten nichts darüber, wie kompliziert das ist, für Gefühle Worte zu finden. Aber wenn man sich da vortastet, dann, und wir wissen das auch, dass das oft im Alltag nicht so richtig gut funktioniert, in komplizierten Gefühlslagen das auszudrücken. Aber wenn man damit beginnt, dann kann Sprache die Wirklichkeit verändern.
Stefan, vielen Dank, dass Sie diesen Fall, also das fand ich ganz spannend, was Sie erzählt haben, eben was dann als erstes kam und wie man selber damit dann mit diesem Gesagten dann umzugehen hat. Dankeschön für den Anruf.
Ja, gerne. Danke auch.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Sibylle Plappert ist am Telefon. Frau Plappert.
Ja.
Ich glaube, Sie knüpfen genau an dem Thema an. Krieg verarbeiten am Ende des Lebens.
Ja, mein Vater, der hat öfters erzählt, wie er mit seiner Schulklasse, also Berufsschulklasse, an der Flak stand. Und zwar, das hat er nicht so gesagt damals, dass es in der Nähe von Auschwitz war, wo sie da stationiert waren. Und dass sie Flugzeuge beschießen sollten, die dort in den Wäldern, also Proviant und Waffen für Widerstandskämpfer
abwerfen sollten.
Ja, genau. Mhm. Und er hat immer gesagt, also er hat immer so positive Sachen erzählt, wie sie, oder so lustige Sachen, wie sie im Dorf mal eine Schultafel geholt haben, sich geklaut haben, damit sie Unterricht haben können und dass er mal seinen Freund, dass seinem Freund das Leben gerettet hat.
Also diese positiven Geschichten, die kannten sie, aber sie wussten, das ist noch was anderes.
Er hat gesagt, nee, wir haben nie getroffen mit der Flak. Mhm. Und beim letzten Gespräch, ich habe ihn besucht, bevor er gestorben ist. Und da hat er auch genau wie die Frau das vorhin erzählt hat, so aus dem Fenster, auf seinem Sessel. Und dann hat er erzählt, plötzlich hat er gesagt, und wenn wir einen getroffen haben, dann haben wir uns gefreut. Mhm. Also ja, das hat er dann plötzlich gesagt. Und ich glaube, das hat ihm, das musste wahrscheinlich mal raus.
Ja, was haben Sie denn dann gesagt? Erinnern Sie sich da noch dran?
Ja, da habe ich gesagt, das habe ich nicht gewusst, ich noch nicht gewusst.
Mhm. Erstmal einfach so nur aufstehen
lassen. Ja, ich habe eigentlich nicht viel dazu gesagt, weil ich fand das so, dass er das jetzt gesagt hat. Ich glaube, aber wahrscheinlich hat er das entweder immer verdrängt oder er hat wahrscheinlich doch darunter gelitten, dass er das so war, weil er ist mit uns, als wir noch Kinder waren, in ein KZ gegangen, um uns
damit
das
Sie wissen,
zu zeigen,
was passiert ist.
Er war wirklich nach dem Krieg gegen die Nazis und so, aber damals war er, ich meine, die waren ja jung, die waren 17 Jahre alt.
Aber es war ihm eben noch möglich, am Ende so sich mit seiner Schuld auseinanderzusetzen, Frau Plappert.
Ja, dass er einfach das mal gesagt hat. Also,
Und man merkt Ihnen auch noch an, was es Ihnen ausmacht, also das noch gehört zu haben und Ihnen die Möglichkeit gegeben zu haben. Frau Plappert, Dankeschön.
Dankeschön
für den Anruf hier.
Ja, danke.
Unser Thema heute ein durchaus schweres Thema und umso dankbarer bin ich, wenn Sie anrufen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Unser Thema, wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende. Und da hat uns angerufen Miriam Sturm. Schönen guten Tag, Frau Sturm.
Ja, hallo, guten Morgen.
Was wollen Sie uns erzählen?
Ich wollte erzählen, dass, es geht über meinen Vater und ich hatte zu meinem Vater nie ein sehr gutes Verhältnis. Also mein Vater, der war so der Typ, der hat nie so Weichheit zugelassen oder so, da ging es irgendwie viel um Disziplin und da sind wir sehr oft aneinander geraten. Und wann war das? Also er ist vor 2 Jahren gestorben, im Lockdown übrigens im Pflegeheim. Und
schwierige Situation, ja.
Ja, ja. Und vor vielleicht 2 Jahre vor seinem Tod, dann waren wir bei mir im Garten und dann ging so eine Sirene, wie sie manchmal im ländlichen Raum noch ist, um 12 Uhr Samstag, so zum Testen. Und da hat er so unvermittelt gesagt, das ist genau das Geräusch, das ist genau die Sirene. So, genau so hat sich's angehört. Und dann habe ich gesagt, warum, wie jetzt und so. Und dann hat er erzählt, also er war so Frankfurt, ist in Frankfurt am Main aufgewachsen und hat dann erzählt, wie die, das war mit den Bombennächten und wurde dann auch so ganz, also dass er dann auch so erzählt hat, wie es wirklich war, also dass sie dann über die in die U-Bahn-Schächte immer geflohen sind und dass er die Schreie noch im Ohr hat von den Menschen, die totgetreten wurden. Also es waren wirklich ganz drastische Sachen, also die er da erzählt hat. Und ich war völlig perplex und er hat eigentlich immer weiter geredet und das hat für mich war unglaublich aufschlussreich und ich war auch ganz oder bin auch immer noch irgendwie sehr dankbar irgendwie für die Ehrlichkeit.
Dass die Möglichkeit da war, ne?
Die Möglichkeit und seine Ehrlichkeit. Mhm. Also, ja, weil er war auch später noch, also er war von diesem Krieg, war er auf jeden Fall stark, hat sein Leben sehr stark beeinflusst. Er war irgendwie auch so immer so ein bisschen so vom Militär. Das Militär war immer ein Thema für ihn, auch im Sinne, dass er das so diese Härte irgendwie hat ihn das angezogen.
Ja, Sie hatten eben gesagt mit der Härte und dann haben Sie eben in diesem Gespräch Ihren Vater anders erlebt. Hat das nochmal also Ihr Bild auf Ihren Vater auch verändert?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat das auch unser Verhältnis verändert, weil er sich dadurch auch geöffnet hat. Und das war ihm auch bewusst. Ja, das war ja für ihn auch ein Risiko. Und so wie er sonst ja überhaupt nicht war. Ja.
Also, ein Risiko, weil er sich plötzlich anders zeigte.
Genau. Dass er persönlich wurde. Und ja.
Frau Sturm, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, gerne. Und danke auch für Ihre Sendung.
Es sind viele da, die darüber sprechen möchten. Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt mal jemand, die vielleicht auch von der anderen Seite her drauf guckt. Frau Hellriegel-Rodriguez, Sie haben auch Erfahrungen mit Menschen, die Ihnen vielleicht nicht so nahe stehen.
Ja, genau. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Genau, also ich komme auch aus der Gerontopsychiatrie, habe dort mein FSJ mit 16 Jahren gemacht und habe da sehr viel beobachten können, wie schwer das ist, wenn die Menschen nicht schon vorher anfangen zu reden und wie einsam auf der einen Seite eben auch die Eltern dann sind, wenn die sich langsam verabschieden, aber auch die Kinder, die so hilflos sind und ich...
Weil Unausgesprochenes im Raum steht.
Genau, aber ich möchte noch eine persönliche Geschichte berichten. Meine Eltern leben noch. Mhm. Ich bin aber sehr missbräuchlich aufgewachsen und bin dann in der Jugend für ein halbes Jahr zu einer Freundin gezogen. Mhm. Und diese Mutter, die war für mich wie eine, ich sage immer Tigermama.
Tigermama?
Ja, meine Tigermama. Weil
sie sie verteidigt hat.
Die hat sich sehr für mich eingesetzt und die ist 2017 an Krebs gestorben und die Gespräche mit ihr vor dem Tod waren einfach so schön und so ehrlich und so offen. Mhm. Also ich erinnere mich an ein Gespräch, da sagte sie, weißt du Sarah, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich möchte einfach nur, dass meine Kinder versorgt sind. Und wenn ich weiß, sie sind versorgt, dann kann ich in Ruhe gehen.
Und das ausgesprochen zu haben, hat wahrscheinlich auch schon geholfen, ne?
Das war total schön. Und wir hatten uns das letzte Dreivierteljahr immer wieder getroffen. Ich habe sie ab und zu Behandlungen gefahren oder besucht. Sie war eine starke Raucherin und hatte Lungenkrebs. Und einmal habe ich sie im Krankenhaus besucht. Da war sie nur so bekleidet mit einem Bademantel und nichts drunter im Winter. Und sagt dann, schieb mich raus, ich will eine rauchen. Und dann sage ich, hey, aber du hast fast nichts an, Mann. Und sie sagt, ist doch egal, mir schmeckt es einfach, schieb mich raus. Ja. Okay, alles klar.
Also Situationen schaffen, die irgendwie dann in Ordnung sind für beide, ne?
Ja, und es war auch so, es war dann auch nicht schwer. Also das war ein unglaublich schöner Abschied. es ging ja dann immer weiter bergab. Und auch dieser Moment, draußen dann zu stehen und zu wissen, also vernünftig ist das eigentlich nicht. Aber sie hat auch gesagt, ist doch eh wurscht. Schmeckt mir einfach und jetzt machen wir das. Und dann aber auch, wir hatten uns zum Brunchen verabredet noch vorher und dann ging es einfach nicht mehr. Und dann kam ich rein eines Tages und sagte so, hey, wir wollten eigentlich noch brunchen. Und sie sagt, ja, wird wohl nichts mehr. Das war einfach unglaublich schön. Sie hat mir auch in den Gesprächen, die da waren, viel gesagt, was ich noch nicht wusste über, also ich bin sexuell misshandelt worden. Und sie hat mir über eine Begegnung erzählt mit meinem Vater, wo sie ihn richtig fertig gemacht hat, obwohl ich mich als Kind immer sehr gewehrt habe, dagegen Anzeige zu erstatten. Und sie hatte das mir dann am Ende halt noch gesagt. Das war für mich natürlich schon was Großes.
Ja, dass da jemand so für sie eingestanden ist.
Ja, das hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich bin auch Moderatorin in einer Selbsthilfegruppe. Und das ist so ein Riesenthema, diese Gespräche, auch mit den eigenen Eltern, gerade in dem Bereich.
Frau Rodriguez, ich würde gerne, weil wir einen Therapeuten und Pädagogen ja mit in der Runde haben, Herrn Bär ansprechen. Also weil Sie ja etwas ansprechen, also einerseits das Gespräch, was möglich war, aber vielleicht gibt es auch Gespräche, die eben nicht möglich sind. Also mit Ihren Eltern haben Sie ja nicht gesprochen.
Doch.
Ach, doch auch.
Total. Aha. Ich finde das auch sehr schön und ich bin dankbar drüber. Aber ich weiß, dass es ganz viele gibt, die das nicht können, wo es einfach nicht möglich ist und sehr, sehr schade.
Ja, aber da würde ich gerne auch die nochmal abholen, Herr Bär.
Ja.
Wenn man merkt, ich als Kind kann ein Gespräch nicht führen, muss ich mir das vorwerfen?
Nein, es geht nicht. Manches geht nicht. Mit manchen Tätern kann man nicht reden. Da braucht es nur einen riesen Wassergraben dazwischen und Abstand. Oder wenigstens ein Waffenstillstand, aber nicht sofort ein Frieden und Verständnis oder so. Ja, ich habe auch Sachen erfahren als Kind und da habe ich immer noch kein Verständnis für. Ich habe Verständnis dafür, dass die ältere Generation, warum die manchmal so hart geworden ist und so weiter, aber nicht Verständnis dafür, was Kindern angetan wurde.
Also ein wichtiges Thema, dass man vielleicht auch sieht, was nicht möglich ist. Bei Ihnen war es möglich, Frau Hellriegel Rodriguez. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und für das, was Sie uns erzählt haben hier in unserer Sendung zu Gesprächen am Lebensende, wenn die Eltern sterben. Und auch die Themen, die da vielleicht auf den Tisch kommen, wenn beispielsweise die Eltern der Kriegs- oder Kriegskindergeneration angehören. Mit mir sprechen Udo Bär, Diplompädagoge und Therapeut und Autor des Buches Kriegserbe in der Seele und Jürgen Wiebeke, Journalist und Moderator, der Gespräche mit seiner Mutter vor ihrem Lebensende geführt und auch protokolliert und aufgeschrieben hat. 7 Heringe, da kann man es, in diesem Buch kann man es nachlesen. Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254 oder Sie schicken uns eine E-Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Wir haben jetzt immer mal wieder darüber gehört, wie verschiedene Menschen, die auch ja jetzt angerufen haben, das Thema doch am Ende des Lebens ihrer Eltern ansprechen wollen. Auch Eltern, die sich doch von innen gedrängt fühlen, das Thema anzusprechen. Eins geht mir immer so durch den Kopf und ich habe es bei Ihnen, Herrn Wiebeke, auch rausgehört ganz am Anfang, also als wir darüber gesprochen haben, was für eine Atmosphäre muss eigentlich herrschen. Sie haben gesagt, vorurteilsfrei fragen. Aber das Thema Krieg und Kriegsgeneration, da hat man ja so mancher vielleicht auch ein bisschen Manschetten davor. Was kommt denn eigentlich bei meiner Familie vielleicht wirklich raus, wenn ich nachfrage? Ist Ihnen das, können Sie das nachvollziehen?
Also worauf ich hinweisen wollte, war, dass wir aufpassen wollen, wenn wir der Generation gerecht werden wollen, so spät am Lebensende, dass wir dann am besten nicht moralisch auf dem hohen Ross sitzen und immer überlegen, hast du denn damals richtig gehandelt? Denn wenn mein Vater zum Beispiel von seiner Zeit als Wehrmachtssoldat mit 18 erzählt hat oder meine Mutter davon, wie ungerecht sie das fand, auf einmal im Fränkischen amerikanische Truppen zu sehen. Die hätten es doch so leicht gehabt, weil sie alles zu essen hatten. Dann ist sie in die Situation wieder reingegangen und auch ihren Zorn, den sie damals empfunden hat. Und jetzt könnte ich mich hinstellen und sagen, ja, ich bin der historische Besserwisser und weiß, was damals klüger gewesen wäre. Aber damit würde ich dann auch eine Atmosphäre zerstören.
Aber ist
also
das nicht,
Verzichten
ist das nicht
auf Belehren.
Ist das nicht, ist Ihnen das schwer gefallen oder ist Ihnen das gar nicht schwer gefallen?
Aber das ich kann ist mir schwer gefallen. Natürlich, weil es kommen immer Sachen, die heutigen Bewertungen nicht standhalten. Man stößt, wenn man über diese Gespenster redet, eben auch auf Spuren von NS-Ideologie, die ja meine Mutter unfreiwillig als Kind aufsaugen musste. Und wenn ich dann jedes Mal, wenn solche Spurenelemente sichtbar werden, immer zu sagen würde, ja, aber Mama, das geht so nicht und das darf man so nicht sagen, dann würde sie aus ihrem Fluss herauskommen. Also muss ich auch bereit sein, mich in dieser Situation dann häufiger zurückzunehmen. Wenn es nicht grob falsch ist oder grob unmoralisch, aber das war eben nicht, zum Glück nicht der Fall.
Wie ist das überhaupt, Herr Bär, mit so Schuld, also mit Schuldgefühlen, die vielleicht auch unsere Generation mit sich rumträgt oder eben der Elterngeneration nachweist?
Also wichtig ist, zwischen verschiedenen Arten von Umgang mit Schuld zu unterscheiden. Und dazu muss man wissen, dass es Schuld gibt und dass es Schuldgefühle gibt. Ich kenne viele Menschen, die haben Schuld auf sich geladen, indem sie anderen Gewalt angetan haben, indem sie sie beschämt haben, indem sie sie erniedrigt haben und so weiter. Und die haben keine Schuldgefühle. Viele Täterinnen und Täter. So, und ich kenne aber auch ganz viele Menschen, die waren Opfer und die fühlen sich schuldig. Man redet auch in der Psychologie von der Schuld der Opfer, den Schuldgefühlen der Opfer. So, das ist wichtig zu unterscheiden. Und dann gibt es eine dritte Gruppe, die hat beides. Und da gehören oft die Älteren, die Kriegsteilnehmerinnen und Kriegsteilnehmer mit, über die wir auch reden hier. Die haben Schuld und die waren Opfer. Und die haben Schuldgefühle als Opfer, die haben aber auch Schuldgefühle, weil sie Schuld auf sich geladen haben oder Mitschuld. So, und da ist es wichtig, immer wieder zu fragen und zu unterscheiden, ist es Schuld oder sind es Schuldgefühle? Das ist ganz, ganz wesentlich, für sich auch klar zu haben. Mir erleichtert das. Und es ist wichtig zu fragen, fühlst du dich schuldig, wenn jemand was Schlimmes erzählt? Also ich finde es völlig richtig, die Menschen nicht zu überladen mit moralischem Zeigefinger und sich auch zurückzunehmen, um eine Gesprächsatmosphäre, eine Offenheit zu halten. Aber zu fragen nach den Schuldgefühlen, finde ich, gehört auch dazu. Und es gehört genauso dazu, die eigenen Werte auch zu behalten, auch wenn man sie gerade mal nicht in den Vordergrund stellt.
Nein, ich würde halt fragen, was kommt zuerst? Also ich würde sagen, in einem offenen Gespräch, wenn die Atmosphäre stimmt, dann wird die Schuldfrage von der anderen Seite ohnehin irgendwann anstehen.
Stimmt.
Also mein Vater zum Beispiel, der hat, als ich gemerkt habe, dass ich offenherzig zuhöre, hat er sich gequält mit der Frage, ich weiß nicht, ob ich jemanden getötet habe. Ja. Ich habe nicht gefragt. Es kam von alleine. Ja. Auch so kann es gehen.
Das ist für einen selber ja wahrscheinlich als Fragenden dann auch, man hat sich ja vielleicht auch lieber die, vielleicht hingen sie einem auch zu den Ohren raus, die Heldengeschichten oder auch die netten Geschichten oder auch die, wo die Eltern vielleicht sehr gut gehandelt haben. Und jetzt kriegt man vielleicht anderes mit. Also man kriegt ja auch so Ambivalenzen vielleicht am Ende des Lebens mit, die an denen man selber dann zu tragen hat, oder?
Ja, wir haben daran zu tragen.
Also weil wir unsere Familiengeschichte eigentlich schöner,
hätten. Ja, weil wir sie gerne schöner hätten. Also niemand hat gerne damit zu tun, dass man Menschen entwürdigt hat oder getötet hat oder sowas. Das ist doch völlig klar. So, das wollen wir nicht. Und noch ein Hinweis, wenn es diese Kriegsgeschichten gibt, die so ähnlich wie Club Mediterrane sind, Abenteuerurlaub oder solche Sachen, es hat sich wirklich bewährt, immer wieder danach zu fragen. Zwei Sachen haben sich bewährt. Was war danach? Wie ging es dir danach, nach dieser Geschichte? Oder einfach die Frage, wie hast du dich gefühlt?
Ja.
So diese Fragen, dann kommt eigentlich das, was dahinter ist. Das sind oft so Deckgeschichten, die das Grauen dahinter und den Schrecken und alles verbergen. So, und Sie haben vollkommen recht, in diesen Gesprächen in der letzten Lebensphase kommen immer Schuldgefühle und Schuld werden immer Thema.
Dann solche Geschichten so ein bisschen eben dann dahinter zu haken.
Ja.
Angerufen hat hier oder noch am Telefon bei uns ist im Moment Frau Scholz. Frau Scholz, schönen guten Tag.
Guten Morgen in guten die Runde.
Sie haben auch eine Erfahrung mit solchen Gesprächen gesammelt?
Ja, nicht am Lebensende, weshalb es mir auch so wichtig war, anzurufen. Mich plagen seit Jahren Depressionen, Traurigkeit. Und ich habe von meinem Vater recht früh erfahren, dass seine Mutter genau das Gleiche erlitten hat in ihrem Leben. Sogar Suizidversuche, das trifft bei mir nicht zu. Und seitdem hat mich diese Oma immer wieder beschäftigt. Sie ist tot, ich kann sie nicht mehr selber fragen. Aber dann war eine Nacht, es war schon Nacht, das Kind war im Bett im Spätsommer, die Sterne haben gefunkelt, mein Vater saß draußen auf der Terrasse. Und ich habe mich zu ihm gesetzt und ich habe damit angefangen, von mir zu erzählen. Also ich habe meine eigene Verwundbarkeit auch gezeigt, habe ihm gesagt, warum mir die folgenden Fragen so wichtig sind. Und weil ich halt Antworten in meiner Familiengeschichte für mein jetziges Leben suchen möchte. Mhm. Und daraufhin war mein Vater sehr offen, über seine Mutter zu reden. Und ich habe in diesem Gespräch sehr viel über ihn auch gelernt. Und das möchte ich nicht missen. Das war ganz wichtig. Und ich bin, also am Ende des Gespräches war es auch sehr offen und es war klar, dass ich immer wieder auf ihn zukommen kann, weil ich auch die Schwester der Oma gerne noch besuchen möchte. Ich hoffe, ich traue mich. Ich bin froh, nicht bis ans Lebensende gewartet zu haben damit, sondern dass ich vielleicht jetzt schon wichtige Fragen klären kann.
Ich fand das jetzt einen ganz tollen Hinweis nochmal zu sagen, bei sich anzufangen, so ein Gespräch bei sich anzufangen.
Ja.
Also wirklich mit den eigenen Wünschen und Gefühlen, ja. Frau Scholz, ich wünsche Ihnen auch, dass Sie den Mut haben, die Dame zu besuchen, die Sie eben angesprochen haben. Ich danke für den Anruf. Und ich begrüße am Telefon Angelika Knuth. Frau Knuth, schönen guten Tag.
Guten Morgen in die Runde. Ja, ich habe angerufen, es geht ja ums Thema, wenn die Eltern sterben. Das ist so ein bisschen am Thema vorbei. Wir beide, mein Bruder und ich, wir sind bei der Großmutter aufgewachsen, weil unsere Eltern halt, ein ziemliches Chaos, also die Ehe war gescheitert und so weiter. Ich will darauf auch jetzt heute gar nicht so eingehen. Jedenfalls hat meine Oma die Größe besessen, uns beide noch großzuziehen, die Mutter der Mutter.
Ja.
Und die Schummerstunde war ein Ausdruck, die kam von meiner Oma. Wir hatten immer mal wieder so eine, manchmal im Advent mit einer Kerze auf dem Tisch oder auch abends, wenn es dämmerte, dass wir da saßen und sie erzählte.
Die Schummerstunde.
Die Schummerstunde. Also die Zeit der Dämmerung oder so. Mhm. Also sie erzählte und ich war dann schon eine junge Erwachsene, als ich dann so 16, 17 war, hatte ich andere Sachen im Kopf, kann man sich denken. Aber später, wenn so Anfang 20 begann es so, da habe ich dann sehr, sehr gerne zugehört. Und auch dieses Aufwachsen bei meiner Oma war so ein bisschen Ritt auf der Rasierklinge, wenn ich mal denke, weil sie war sehr herzkrank. Und ich hatte auch immer sehr viel Angst als Kind schon, dass sie dann mal daran stirbt. Deshalb passt ja auch wieder irgendwie zum Thema. Und sie erzählte wunderbar. Sie konnte toll erzählen, immer mit einer Träne im Augenwinkel, mal aus Wehmut, mal aus auch wirklich. Waren viele Geschichten von ihr zum Lachen. Schlesisches Mädchen halt in Stellung in Berlin, ne? Damals in Stellung gegangen, sagte man damals, also als alles, Mädchen für alles im Haushalt, mit super Referenzen und so weiter. Die war wirklich in interessanten Stellen und so. Und was politisch, kann ich nur mal was erzählen kurz, weil mir das so wichtig ist. Sie hat vieles persönlich erzählt und es war, wie gesagt, auch sehr toll. Aber das Politische war mal, dass sie schwanger war mit meinem Onkel, dem Bruder meiner Mutter. Und sie ging ans Fenster, er wurde 40 geboren. Und sie ging vorher, als sie schwanger war, ans Fenster und sah in der Straße, in der Stralsunder, wo mein Opa und sie lebten, dass die Leute durch die Straße getrieben wurden. Und sie sagte, was ist das bloß? Man muss den Menschen helfen. Was ist denn bloß los in hier bei uns? Und da sagte mein Opa dann zu ihr, hat sie erzählt, ja, wir haben es zu weit kommen lassen. Man sagt ja nicht umsonst, wäre den Anfängen. Wenn du jetzt da runter gehst, dann treiben die dich einfach mit oder sie erschießen dich oder was auch immer. Und diese Geschichte war die politische, sie hat sonst politisch nicht so viel erzählt, also so geschichtlich, politisch, aber das hat mich auch sehr berührt.
Angelika Knuth, unsere Hörerin, Dankeschön für Ihren Anruf hier. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben. Eine Hörerin, die ihren Namen nicht nennen möchte, schreibt uns, ich versuche seit Jahren mit meiner Mutter ins Gespräch zu kommen. Ich war lange sehr wütend. Ich kenne nur in Teilen die Geschichte meiner Mutter. Sie war bisher nicht bereit, die Tür zu öffnen. Vor einer Woche habe ich meiner Mutter ein Buch geschenkt. Darin sind Fragen formuliert, die ich ihr schon ein Leben lang stellen wollte. Ich würde gerne wissen, ob es Hörer gibt, die damit schon Erfahrungen gemacht haben. Also die Fragen quasi den Eltern ja in anderer Form vorzulegen. Also wenn Sie mögen, rufen Sie an unter der 0800 2254 2254. Unser Thema heute im Gespräch, wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende. Und dazu hat uns Annette Hecker geschrieben. Ich habe als Kind, schreibt Frau Hecker, von Kriegskindern, ihre Eltern sind 28 und 1930 geboren, das unbewusste Tabu erlebt, dass Trauer ein zu gefährliches Gefühl ist. Bei uns durfte es nur positive Gefühle geben. Sie hat das dann später, schreibt sie, in eigenen Psychotherapien aufgearbeitet. Doch die entscheidende Wende habe ich dadurch gewonnen, dass ich mich nun seit mehr als 20 Jahren beruflich mit Trauer und Trauernden beschäftige und ihnen helfen kann, ihre Trauer zu durchleben. Ich finde dieses Gefühl, dieses, was sie schreibt, Frau Hecker, bei uns durfte es nur positive Gefühle geben. Herr Wiebeke, das haben Sie so ein bisschen auch angesprochen mit dem, wo Sie gesagt haben, also es werden viele Heldengeschichten oder so kleine Geschichtchen erzählt. Eine Hörerin hatte auch davon erzählt, dass ihr Vater irgendwelche Tafeln dann entwendet hat und sowas irgendwie erzählt hat. Also ablenkende Geschichten, sage ich mal, oder?
Ja, wir können auch nicht zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt die ganz harten Geschichten immer erzählen. Und ich finde, wir brauchen auch ein Verständnis dafür, warum in der Generation der Kriegskinder das Sprechen lange Zeit gar nicht möglich war. Denn wenn man das mal verstanden hat, dass Verdrängung ja auch eine produktive Leistung ist, mit etwas psychisch klarzukommen, was für den Moment überhaupt nicht zu schaffen ist, dann können wir auch besser verzeihen, dass es so lange gedauert hat, bis das Gespräch möglich war. Aber es gibt noch was anderes, so diese Neigung, dass man über Probleme nicht spricht. Das hat ja gar nichts mit Krieg zu tun, sondern das ist wahrscheinlich zu allen Zeiten auch heute noch so. Ja. Da würde ich eben sagen, da muss man den Blick um 180 Grad drehen und sich einfach mal klar machen, wenn man auf das eigene Leben schaut, was ist es denn eigentlich, was einen voranbringt? Also was einen reifen lässt und in der Persönlichkeit entwickeln lässt, das ist doch nicht das Orientieren an irgendwelchen Triumphen, was so alles geklappt hat im Leben, sondern letztlich sind es doch auch die Krisen und die vielen Hürden, die man überspringen muss, ja, von denen man profitiert. Und ich finde zum Beispiel genau die Auseinandersetzung mit Endlichkeit, mit der eigenen Trauer auch. Also ich habe auch über mein Traurigsein in dem Buch geschrieben. Das ist nichts, was man abspalten muss, sondern das ist Teil unserer menschlichen Entwicklung.
Aber den Mut muss man eben erstmal haben, ne? Gespräche über die Probleme und über das Verschüttete zu führen. Ich habe jetzt unsere Hörerin Frau Güsel am Telefon. Frau Güsel, schönen guten Tag.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Ich bin eine Flüchtling, aber nicht Flüchtling in dem Sinne nach Deutschland, sondern in eigenes Land. Mhm. Ich gehöre zu dem kurdischen und alevitischen Glauben, kurdisches Volk. Und es ist nicht nur in Deutschland, den Nazis-Regime Krieg geführt, sondern es wird ähnlichen Kriegen immer wieder, immer noch geführt, den rassistischen Kriege. Also es sind nicht nur die Deutschen, sondern auch die anderen mit diesen gleichen Voraussetzungen und dass die immer dem anderen ausbeuten, ermorden, massakrieren.
Ihre Familie als Familie, Kurdin.
Meine Familie ist kurdische Alevitin im Gebiet Ders im Kocgiri. Die sind die erste Opfer gewesen von Atatürk-Regime. Seine Tochter, die Sabiha, hat ja persönlich den Dersim mit Flugzeugen 1930er, 35er bombardiert, mit dem Befehl von eigenem Vater. Also es sind nicht nur die Menschen oder die anderen Volksgehörigkeiten in Europa oder in Deutschland so behandelt worden. Und wir werden immer noch so behandelt.
Ist das Thema bei Ihnen in der Familie? Hat Ihre Familie darüber?
Es war so, meine Familie wurde mehrmals geflogen, ganz zum Schluss, um ihre Kinder, also uns noch, die andere Generation, in Ruhe großziehen und ausbilden, sind nach Istanbul umgezogen. Aber unsere Eltern haben uns verschwiegen, dass sie Kurden sind und noch Aleviten sind, um uns zu schützen. Unsere Eltern haben mit uns kein einziges Wort Kurdisch gesprochen, um uns von Nachbarn in die Schule zu schützen. Ja, und wir waren genauso Opfer, ohne dass wir davon gewusst haben. Und unsere eigenen Eltern haben uns in dem Sinne assimiliert. Ich konnte kein einziges Wort Kurdisch, obwohl ich Kurde bin. Und wo Mama im Sterben liegt, war ich hier in Deutschland. Und dann bin ich ihre jüngste Kind. Und sie hat immer diesen Wunsch gehabt, dass ich sie bei ihren schweren Tagen begleite und pflege. Und ja, das war mir auch so wichtig. Ich bin 2 Jahre lang in Türkei gewesen, um meine Mutter zu pflegen. Sie war schwer krank, Krebs, und damals war es auch nicht so, dass man sie behandeln konnte. Mhm. Aber in dieser Zeit, wo sie unter Bewusstsein lag, hat sie keine einzige türkische Wort gesprochen.
Kein türkisches Wort mehr?
Nein, keine einzige, weil sie wusste nicht mehr, wo sie ist. Und was der Gefahr für uns bedeuten könnte, wenn sie Kurdisch spricht. Sie hat mit mir nur Kurdisch gesprochen. Ich habe ja von ihr in ihrem so schwierigen Situation Kurdisch gelernt. Natürlich nicht so, wie es sein soll, aber sie
davon
konnte
erfahren. Ja. Also so am Lebensende, das ist ja unser Thema eben auch heute, am Lebensende, dass dann Dinge, die das ganze Leben eigentlich bewegen, aber verschwiegen werden, müssen dann doch an die Oberfläche drängen, Herr Bär. Das ist ja ein sehr, sehr bewegendes Beispiel.
Es ist ein bewegendes Beispiel und es steht für ganz viele ähnliche Erfahrungen und Geschichten. Es kostet Kraft, etwas zu tabuisieren, etwas zu verbergen. So die kurdische und alevitische Herkunft. Aber es kostet auch Kraft und Energie, um über Erfahrungen der Bomben, der Vertreibung und so weiter zu schweigen. Und am Lebensende lässt diese Kraft nach. Und dann dringt manches hervor, was man vorher nicht mehr hervorbringen lassen wollte und konnte, aus welchen Gründen auch immer, weil diese Kraft nachlässt. Das ist schon mal ein Faktor, der dazu führt, dass viele Menschen im Lebensende eher auch über etwas reden können und etwas mit der nächsten Generation teilen können, was sie vorher nicht konnten. Und das andere ist, was eben auch schon gesagt.
Entschuldigung,
ja.
Also ich habe ja meine Kraft nicht verloren. Das ist das
Sie Gegenteil. Nicht, Ihre Mutter, Ihre Mutter.
Aber Mutter, ja.
Ja, Ihre Mutter durch die Krankheit. Sie haben Ihre Kraft nicht. Das höre ich auch, wie kraftvoll und engagiert Sie sind. Und das ist ja auch gut so. Aber bei den Kranken und Sterbenden und alten Menschen, da lässt die Kraft nach. Und es gibt das, was vorhin auch schon gesagt wurde, dass halt vieles an Erfahrungen des Lebens auch danach drängt, geteilt zu werden. So, wenn wir Menschen etwas nur in uns behalten, dann können wir auch kein Verständnis bekommen. Und wir haben alle das Bedürfnis, ob wir es können oder nicht, ist eine andere Frage, aber wir haben alle als Menschen das Bedürfnis, etwas zu teilen und auch Verständnis zu bekommen, verstanden zu werden, gesehen zu werden, gehalten zu werden. Und dieses Bedürfnis ist stark und wenn man die Zeitlichkeit, wenn man das Ende spürt, dann kann es auch dazu führen, dass man anfängt zu reden.
Aber vielleicht können wir noch einen draufsetzen und können sagen, ausgerechnet die letzte Phase des Lebens, sofern man da noch bei klarem Bewusstsein ist und sprechen kann, erlaubt uns doch auch radikal zu sein und endlich mal so zu sprechen, dass es nicht darauf ankommt, was die anderen über uns denken. Das finde ich so toll, dass wir radikal sein können und dann die Kraft haben, uns von Sachen zu trennen, die vorher eben Konventionen entsprochen haben.
Auf Rücksichten fallen zu lassen, sehr richtig.
Frau Güzel hat damit ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Frau Güzel, danke für Ihren Anruf hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch. Ich möchte noch einige E-Mails vorlesen. Silvia Herzinger aus München schreibt, sie sei 1950 geboren. Meine Mutter hat sich nach langer Depression das Leben genommen, 1979. Sie hat mich von Anfang an als Therapeutin benutzt. Mein Vater ist vorher gestorben. Dann schreibt sie noch einiges über andere Familienmitglieder und ich möchte aber auf etwas anderes hinaus. Sie schreibt dann nämlich weiter, dass während der Corona-Zeit alles bei ihr wieder hochgekommen ist, obwohl ich vieles versucht hatte, aufzuarbeiten, Therapieaufstellung gemacht habe. In vielen Träumen sehe ich die Traumata meiner Eltern und auch die von den Großmüttern. Ist das normal, fragt sie Herr Bär.
Ja, das ist normal. Also nicht jetzt für jeden Menschen, aber wir haben das von vielen gehört und erfahren. Wie gesagt, gerade wenn nicht über etwas geredet wird, dann drängt es danach, dass es Resonanzen gibt bei der nächsten Generation. Und dazu gehören nicht nur Gefühle, dazu gehören auch Worte, dazu gehören aber auch Bilder, die mit Gefühlen verknüpft sind. Und die entstehen dann und die können sich auswirken nachts in Träumen oder auch in Tagträumen etc. Und dass Corona, die Pandemieerfahrung, das alles wieder verstärkt, ist eine generelle Erfahrung. Überall sind die Wartelisten unendlich lang für Therapie. Patienten, die früher geheilt worden sind, Psychiatrie, wie auch immer, kommen jetzt wieder. Und das hat damit zu tun, dass die Atmosphäre so bedrängend ist, dass es einen Kontrollverlust gibt. Ich kann dieses blöde Virus nicht kontrollieren oder nur ganz ein bisschen was dafür tun. Ich fühle mich ausgeliefert und ohnmächtig. Und gerade Menschen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben, für die triggert das, dass das wieder lebendig wird.
Im Gespräch sind wir heute über das Thema Wenn die Eltern sterben, Gespräche am Lebensende zusammen mit Udo Bär, Diplompädagoge und Therapeut und mit Jürgen Wiebicke, Autor und Moderator. Und mit unseren Hörerinnen und Hörern, die uns auch sehr viele E-Mails geschrieben haben. Ich lese mal eine vor. Birgit Wohlraab schreibt, bei uns in der Familie wurden seitens uns Kinder bestimmte Themen einfach nicht angesprochen. Wir hatten Angst vor den aufbrausenden Reaktionen unserer Eltern, da wir eine unwahrscheinlich negative Spannung spürten. Als meine Mutter sehr schwer erkrankte und im Sterben lag, verbot sie meinem Vater mit uns oder auch mit anderen darüber zu sprechen, schreibt Frau Wohlraab. Und etwas weiter sagt sie dann, sie habe es am Telefon mit ihm angesprochen und spürte Dankbarkeit. Seine Stimme war weicher und er erzählte uns von etwas, wo er früher nie bereit dazu war. Unser Verhältnis hat sich seitdem sehr zum Positiven verändert und auch, wenn es noch viel zu klären gibt. In den letzten Tagen vor ihrem Tod hatte ich das starke Bedürfnis, mich mit meiner Mutter auszusprechen. Aber mein Vater sagte dazu, um Gottes Willen, tu ihr das jetzt nicht an, sie leidet schon genug. Also ließ ich es sein, versuchte nur körperliche Zuwendung und Pflege und Streicheln ihr zu zeigen, dass ich sie liebe. Also da ein Verbot, was bis zum Schluss eigentlich gilt. Ich habe jetzt am Telefon Carmen Neuendorf. Schönen guten Tag, Frau Neuendorf.
Guten Morgen in die Runde. Und vielen Dank für die schöne Sendung.
Ja.
Soll ich loslegen?
Bitte schön, ja.
Zu dem Thema Sprechen. Es ist ja, wie Sie alle gesagt haben, nicht immer möglich zu sprechen. Mhm. Meine Eltern sind, würde ich sagen, heute aus der entfernten Sicht kriegstraumatisiert. Alles, was Sie hier gesagt haben oder was die Zuhörer gesagt haben, repräsentiert meine Eltern, die aus Ostpreußen flüchten mussten. Mein Vater ist 1918 geboren, meine Mutter 1925 und mein Vater ist schon vor vielen, vielen Jahren gestorben, meine Mutter jetzt vor einigen Jahren. Und über den Krieg wurde eher als Abenteuer gesprochen, was immer schwierig war, was auch in der Sendung anklang, war, dass nicht über Gefühle gesprochen wurde. Schwierige Themen, auch Schuldthemen wurden so außen vor gelassen. Was ich sehr berührend fand, jenseits der Möglichkeit zu sprechen, war, dass meine Mutter im Pflegeheim, als sie schon sehr dement war, Körperkontakt aufgenommen hat, von sich aus in einer Weise, wie wir das als Kinder nie bekommen haben. Also kein Körperkontakt, keine Berührungen, kein in den Arm genommen werden. Und sie hat wenige Tage vor ihrem Tod, hat sie mich wirklich stundenlang gestreichelt. Das war so berührend, dass ein Gespräch für mich auch gar nicht notwendig war. Das wäre auch gar nicht gegangen. Ich habe mich dann auf ihr Bett neben sie hingelegt, habe mich streichen lassen und wir hatten wirklich einen berührenden Abschied und wenige Tage später starb sie. Es ist nicht immer notwendig, aus meiner Sicht zu sprechen. Es gibt auch den Körperkontakt, der was unglaublich Heilsames für mich hatte und der mich trägt bis heute.
Ich sehe Herrn Bär nicken.
Ja, wunderbar. Danke für die Geschichte. Diese Erfahrungen haben wir ganz oft gemacht und ich kann das nur bekräftigen. Berührung heißt ja auch was Doppeltes. Also ich kann, darunter verstehen wir in der deutschen Sprache die körperliche Berührung und wir verstehen eine seelische Berührung, dass unser Herz berührt wird. Mhm. Ein Film kann mich berühren, ohne dass ich körperlich berührt werde. Und das ist immer beides. Und wenn Sie gestreichelt werden von Ihrer Mutter, sind Sie auch mit Ihrem Herzen berührt worden und mit Ihren Fingern, beides. Und das ist wunderbar.
Ja, aber das setzt auch voraus, dass man bereit ist, sich berühren zu lassen.
Richtig.
Und ich will noch mal einen Gedanken beisteuern, der mir jetzt durch den Kopf geht, so ein bisschen als roter Faden. Also wir beklagen bei der Generation unserer Kriegskindereltern, dass die eine Härte auch in unser Leben hineingetragen haben. Ich finde, es wird inzwischen Zeit, die Frage zu stellen, was sind denn unsere Härten heute? Und da würde ich sagen, unsere Härte besteht darin, dass wir mit Endlichkeit, mit Hinfälligkeit, mit der Tatsache, dass jemand nicht mehr gut kann und dass auch das Sprechen nicht mehr möglich ist, dass wir das immer nur als Defizit betrachten, anstatt zu sehen, dass auch solche Momente sehr, sehr wertvoll sind und Beziehungen schaffen können. Als meine Mutter gestorben ist, haben wir in die Todesanzeige einen einzigen Satz geschrieben. Ausgerechnet ihr schweres letztes Jahr war gut.
Ja,
weil ich das auch mal ein bisschen drehen wollte, so diese Gesellschaft der Optimierung, die wir haben, dass man eigentlich entweder fit ist oder tot, aber nichts dazwischen.
Frau Neuendorf, Sie sehen es genauso.
Absolut, absolut. Es ist vor allen Dingen dieser Aspekt, dass man auch für diese Berührung offen sein muss. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich dem entzieht, aber ich will da jetzt auch nicht moralisch sein. Ich kann nur sagen, das hat so viel geheilt, auch was unausgesprochen geblieben ist und was ich bis heute nicht weiß. Und ich weiß natürlich über diese transgenerationalen Aspekte und so und weiß auch, dass wir Kinder unseren gewissen Schaden haben. Aber diese Versöhnung, die am Schluss mit allen Kindern auch möglich war, das ist unglaublich berührend und
Das
möchte ich beisteuern.
Das haben Sie beigesteuert und wir sind Ihnen dankbar dafür. Frau Neuendorf, haben Sie ein schönes Wochenende.
Ja, Ihnen auch. Danke.
Eine ähnliche Erfahrung, glaube ich, hat Regine Maas gemacht. Frau Maas.
Ja, hallo. Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, ich bin zu hören.
Sie sind gut zu hören.
Ja, gut. Ich bin ja so ein bisschen aufgeregt, wie vor einer Prüfung.
Ja, sind Sie aber nicht. Sie sind nur im Radio.
weil ich jetzt auch die ganze Zeit zugehört habe. Und ich finde die Sendung sehr, sehr gut. Und es bringt auch wieder sehr viel an Erinnerungen bei mir hoch. Also kurz zu meiner Person. Ich bin 62 geboren. Mein Vater 1927, meine Mutter 1932. Beide haben den Krieg erlebt. Mein Vater ist mit 17 nochmal freiwillig in den Krieg gegangen und dann mit dem ersten und einzigen Zug aus Weißrussland wieder zurückgekommen. Und bei uns in der Familie gab es nie ein Reden über diese, was ist im Krieg passiert. Jedenfalls nicht, als ich jung war. Und ich bin eher aufgewachsen mit dem Satz, die Juden sind an allem schuld und wir bräuchten mal wieder einen dritten Weltkrieg, damit es der Wirtschaft wieder besser geht. Meine Eltern waren selbstständig, hatten eine Maschinenbaufirma zusammen. Die haben sich dann zerstritten in den 70er Jahren. Wir Kinder sind bei dem Vater geblieben, weil die Mutter sich einen Liebhaber gesucht hatte, mit dem wir nicht zurechtkamen. Ich bin dann selber mit 17 ausgezogen und mein Vater wollte mich damals von der Schule runternehmen mit dem Satz, Mädchen heiraten sowieso und kriegen Kinder und du brauchst kein Abitur. Und also wir haben uns eigentlich in meiner Jugend und auch während ich dann später mein hauptsächlich selbst finanziertes Studium gemacht habe, nur gestritten. Und aber so kurz vor seinem Tod, 1996, ging das los mit seinem Lungenkrebs, haben wir irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Bedürfnis, mit ihm reden zu müssen. Ich habe gedacht, also wenn das jetzt mit ihm zu Ende geht, ich möchte einfach in Frieden mit ihm nochmal Frieden schließen. Also das halte ich mein Leben lang nicht aus, wenn ich einfach nur auf Hass, also ich habe meinen Vater wirklich gehasst. Und ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich lebe nur, weil ich meinen Vater hasse. So, und da, das ist, und dieses Hassgefühl habe ich auf viele andere Beziehungen auch übertragen und das wollte ich nicht mehr. Und habe dann das halbe Jahr vor seinem Tod durch viele Waldspaziergänge mit ihm zusammen noch eine Art Beziehung zu ihm gefunden. Wir haben über vieles reden können. Mit dem Erfolg, als es dann wirklich mit ihm zu Ende ging und er in Lübeck im Krankenhaus lag, er mich aus Berlin gerufen hatte, also telepathisch gerufen hatte. Da lag er schon an der Herzmaschine.
Sie fühlten sich gerufen.
Ja, ich fühlte mich gerufen. Und habe meine Schwester, die lebte damals auch in Berlin, abgeholt. Wir haben uns ganz schnell ein Auto vom Nachbarn organisiert und sind dann nach Lübeck gerast mit knapp 200 Kilometer die Stunde, haben es dann noch geschafft, ihn die letzte halbe Stunde im Sterbebett zu begleiten, sag ich mal. Er hat noch versucht, seinen Sohn zu sich zu rufen. Der hat es leider zeitlich nicht mehr geschafft. Aber es war mir dann möglich, nachdem meine Schwester das Krankenzimmer verlassen hatte. Ich habe am Bett gesessen. Er war schon im sogenannten Hinüberdämmerzustand oder wie man das auch immer nennt. Ich habe seine Hand gehalten und habe ganz viele Fragen gestellt und habe ihm auch gesagt, ich hätte so gerne einen Vater gehabt, mein Leben lang. Und er hat sich bei mir entschuldigt. Also wir hatten damals so eine Art telepathische Verbindung. Entschuldigung, wenn meine Stimme jetzt ein bisschen bricht. Aber
ja, es sind ja Dinge, die sehr, sehr, sehr nahe gehen.
Wir verstehen das ist damals, ich wusste nicht, dass es solche Verbindungen zwischen Himmel und Erde gibt. Und das möchte ich der Dame, die ganz am Anfang sich gemeldet hat, möchte ich ihr eigentlich mit auf den Weg geben. Versuchen Sie es einfach. Es gibt die Möglichkeit, auch wenn Menschen im Koma liegen oder kurz vor ihrem Ende sind, dass man nochmal Verbindung aufnehmen kann. Die Möglichkeit gibt es. Und ich bin so froh darüber, dass ich mich darauf eingelassen habe und dass das noch geklappt hat und dass wir, ja, wie soll ich sagen, uns gegenseitig nochmal um Verzeihung gebeten haben.
Frau Maas-Timm, sehr, sehr vielen Dank. Auch für den, ja, für den Hinweis auch nochmal an andere Hörerinnen und Hörer zu sagen, versuchen Sie es auch, wenn Sie das Gefühl haben, da gibt es keine Kommunikation mehr. Es gibt eben diese andere Kommunikation. Dankeschön für diesen Anruf hier. Wir haben hier zusammen mit Jürgen Wiebicke und Udo Bär sehr viele Geschichten, sehr viele Erfahrungen gehört, sehr viel, was einem sehr nahe geht. Wir danken schon mal jetzt sehr dafür. Frau Döring ist jetzt am Telefon. Frau Döring, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin Frau Döring, ich bin Jahrgang 65 und ich lausche Ihrer Sendung auch die ganze Zeit mit offenen Ohren und mit offenen Augen und danke auch für die vielen Anregungen und Beiträge. Das Thema ist sehr komplex und daher freue ich mich, dass ich da reingeschalten habe. Ich kann dazu folgendermaßen beitragen. Ich bin als Mädchen, als Junges, als Kind hatte ich schon einen recht guten Draht zu alten Menschen. Wahrscheinlich dadurch bedingt, dass ich durch ältere, liebevolle Lehrer, durch Erzieher, die alte Menschen waren, ich habe verstanden, dass es Dinge gibt im Leben, die alte Menschen nicht gerne ansprechen, dass es Tabus gibt, dass man aber als Kind, so wie auch schon gesagt wurde, spürt, hier gibt es etwas, was besonders schwer wiegt, was schwer trägt, was sie belastet.
Ja.
Habe also auch da eine Haltung entwickelt und gemerkt, wann darf ich eine Frage stellen oder wann erlebe ich, das Thema ist jetzt nicht dran. Und
bei Ihren eigenen Eltern?
Bei meinen eigenen Eltern war es so, dass es bei uns tatsächlich, ich bin so aufgewachsen, dass es sehr viele Tabus gab. Ich habe also auch, ich gehöre zu der Generation, die väterlicherseits die Eltern haben erleben müssen, Flucht, Krieg, Vertreibung. Mein Vater kam aus Schlesien als Kind und hat nur punktuell und oft mit tiefem Schmerz, das hat man ihm auch angesehen, ganz, ganz wenige Dinge berichtet. Und wenn ich dann nachgefragt habe, wurde sehr schnell das Thema gewechselt. Und mütterlicherseits ist es die Generation, die am Krieg hellauf mit Begeisterung beteiligt war. Ich habe später erfahren, dass der Großvater bei der SS war. Und ich habe ihn auch so erlebt, dass er, was das Erleben betrifft, keine Reue gezeigt hat, sondern auch wie jetzt kommuniziert hätte. Er lebt jetzt seit längerer Zeit nicht mehr.
Aber mit Ihrer Mutter haben Sie darüber sprechen können. Sie haben auch gewagt, die Fragen zu stellen.
Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mir geht es nicht wie den Vorrednerin. Was meine Mutter betrifft, habe ich das Problem, dass meine Mutter sozusagen beides kennt, die Opfer- und die Täterseite, und auch damit groß geworden ist. Und ich erlebe aber, hier ist das Thema noch nicht aufgetan worden, dass meine Geschwister das blocken, wenn man aus dieser Zeit, wenn man sprechen möchte, wenn die Mutter ein Thema aufmacht und wenn ich merke, jetzt ist es erlaubt, eine Frage zu stellen, dass Geschwister das nicht erlauben. Also diese Sätze wie, lass doch das gut sein und quäle doch die Mutter nicht oder das geht dich nichts an oder, also dass da das Tabu auch so ein bisschen weitergetragen wurde und weitergetragen wird.
Ja, Frau Döring, das ist interessant. Vielleicht greifen wir das auch tatsächlich auf. Also wenn sich eben, weil wir bisher immer nur von Einzelpersonen gesprochen haben, jetzt aber eben der Verbund eigentlich, wenn Geschwister da sind und das vielleicht nicht so gerne ansprechen wollen. Herr Wiebicke, haben Sie Erfahrungen damit?
Also ich würde sagen, wir wissen natürlich, dass wir uns in einem System von Familie bewegen. Und wenn jemand anfängt, Wahrheiten, die lange verschwiegen worden sind, enthüllen zu wollen, dann kann meine Erwartung nicht unbedingt sein, dass alle anderen in diesem System den gleichen Weg mitgehen wollen. Mhm. Aber umgekehrt heißt das für mich, wenn Geschwister sagen, lass doch den Deckel drauf und warum fragst du da, dann würde ich immer den Sonderweg für mich reklamieren, wenn ich sage, ich möchte aber auch etwas über mich selber erfahren. Und ich habe das Gefühl, dass das ein guter Prozess ist. Dann muss das System das aushalten, dass nicht alle den gleichen Weg verfolgen. Und ich glaube ohnehin, also dass die Intensität von Gesprächen dann besser ist, wenn es mehr Intimität gibt. Also wenn zwei sprechen, ist das was anderes, als wenn drei oder vier zusammen sprechen.
Herr Bär, wollen Sie noch?
Ja, wir haben sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass die Widersprüchlichkeit der Eltern, ich will etwas teilen und ich will den Deckel drauf machen, dass die an die Geschwister unterschiedlich weitergegeben wird. Dass die einen dann für das Teilen stehen und die anderen für den Deckel drauf oder für die Berliner Mauer oder lass die in Ruhe. Ganz klassisches Beispiel, ganz häufig, sehr, sehr häufig. Das ist erstmal wichtig auch zu wissen, das ist ein Stück Weitergabe der Eltern. So, und darüber kann man vielleicht auch gut besser ins Gespräch kommen. Und mir ist noch ganz wichtig, wir haben hier ganz viel Plädoyers gehalten, ich auch, wir alle drei und die Hörerin, dass man reden sollte, dass man fragen sollte, dass man ins Gespräch kommen sollte. Mir ist es aber auch wichtig, dass jeder Mensch das Recht hat zu schweigen.
Ja.
Sowohl bei den Älteren, aber auch bei den Jüngeren. Wenn jemand sexuell missbraucht worden ist, dann kann man nicht empfehlen, sich streicheln zu lassen. Dann ist es gut zu sagen, nein, oder geschlagen worden ist oder so. Ich will das nicht, ich kann das nicht. Auch das ist ein Recht, was wir Menschen haben.
Frau Döring, danke, dass Sie diesen Punkt der Familieneinbindung hier noch eingebracht haben. Und auch Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende noch. Philipp Franke würde ich noch ganz kurz rannehmen wollen, weil ich hier sehe, dass Sie, Herr Franke, eine andere Generation ansprechen, nämlich gar nicht unbedingt die Kinder, die in die Fragestellung gehen.
Ja, genau. Ich bin 31. Meine Oma wird jetzt bald 92 und ist Jahrgang 1930. Und ich habe die Erfahrung gemacht, meine Cousine hatte, ich glaube, im ersten Lockdown Gespräche mit meiner Oma über ihre Geschichte angefangen, die sie dann auch transkribiert und mit mir zusammen aufgeschrieben hat und eben zu einer Art, ja, kleinen Lebensgeschichte, so ein kleines Büchlein ausgearbeitet haben. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass eben auch über die eine Generation hinweg sehr viel Offenheit und Zugang bezüglich Kriegstraumata entstehen kann, weil da eben auch sehr viel rauskam oder konkret wurde, was mein Vater und seine Geschwister so noch gar nicht gewusst haben oder auch teilweise von meiner Oma noch gar nicht so konkret gehört haben. Und genau, und umso mehr meine Oma dann darüber geredet hat, umso mehr Kommunikation ist da dann auch wieder mit meinem Vater und seinen Geschwistern darüber entstanden. Genau, also deswegen wollte ich eigentlich nur diese Erfahrung teilen, dass es eben
das
auch
ist
über
toll.
Die,
das
über
ist
die
toll,
Generation
denn,
hinweg vielleicht leichter teilweise manchmal ist.
Was irgendwie vielleicht die Gespräche erleichtern kann. Herr Franke, Dankeschön für diesen letzten Anruf hier in unserer Sendung. Es geht die Zeit sehr schnell zu Ende. Ich möchte am Schluss noch eine Sache sagen, weil unsere Hörerin Laia Galina reagiert hat auf eine Frage, die eine Hörerin hier aufgeworfen hat, nämlich wie Erfahrungen sind, wenn man vielleicht Hilfsmittel zum Frage-Antworten noch in Bezug nimmt. Ein Fragenkartenspiel, es heißt Erzähl mal. Damit hat sie wunderbare Erfahrungen gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die angerufen oder geschrieben haben und ich bedanke mich bei Jürgen Wiebicke und bei Udo Bär hier im Deutschlandfunk Kultur.